In dieser Podcast-Folge behandeln wir die Themen Mord und Suizid. Hört euch diese Produktion nur an, wenn ihr euch auch wirklich dazu in der Lage fühlt. In den Shownotes findet ihr Links zu Hilfsangeboten.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 5. Hinter Gittern in Stammheim.
Drei lange Jahre sind vergangen, seit Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof im Juni 1972 gefasst und ins Gefängnis gebracht wurden. 6 Sprengstoffanschläge hat die RAF damals begangen und dabei 4 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Endlich, am 21. Mai 1975, beginnt der Prozess. Er findet in einem eigens dafür erbauten Hochsicherheitssaal in Stuttgart-Stammheim statt. Dass der Prozess in Stuttgart stattfindet, hat im Wesentlichen 3 Gründe. Erstens gilt das Gefängnis damals als eines der modernsten in ganz Deutschland. Zweitens haben in Baden-Württemberg die blutigsten Anschläge der RAF stattgefunden. Und drittens kommt man von Stammheim in einer Stunde nach Karlsruhe. Dort wohnen die Bundesanwälte, schließlich ist die Bundesanwaltschaft immer zuständig, wenn gegen terroristische Vereinigungen verhandelt wird. Und mit dem Gerichtsgebäude in Stuttgart können die Anwälte jeden Abend in ihrem eigenen Bett schlafen. Auch nicht schlecht. Ihr merkt schon, in dieser Folge beschäftigen wir uns viel mit dem Ort Stammheim, mit dem Gefängnis und mit dem Prozess. Und mein Name ist Felix Frey, hallo.
Und ich bin Lea Krug, hi. Als der Prozess beginnt, steckt Gudrun Enslin in einer Sackgasse. So beschreibt es die Biografin Ingeborg gleichauf. Am 28. April 1974 werden Enslin und Meinhof mit einem Hubschrauber nach Stammheim gebracht. Sie können im Gefängnis miteinander sprechen, dürfen aber keinen Kontakt zu anderen Häftlingen haben. Und ihren Freigang, den haben die RAF-Terroristen nicht im Gefängnishof, wie die anderen, sondern in einer eigenen Fläche auf dem Anstaltsdach. Wir wissen nicht viel darüber, was Gudrun Enslin im Gefängnis noch angetrieben hat, was sie denkt oder wie sie sich fühlt. Ihrer eigenen Familie soll sie deutlich gemacht haben, dass sie sich keinen Besuch mehr von ihnen wünscht. Ein Zurück gibt es für die Beteiligten nicht mehr. Ingeborg gleichauf hat den Eindruck, dass die Person Enslin im Gefängnis gewissermaßen verschwindet und in einem Wir aufgeht. Natürlich agieren sie schon seit Jahren gemeinsam, aber jetzt müssen sie eben erstmals ihr Weltbild vor der Außenwelt verteidigen. Gleichauf spricht von einem geschlossenen System.
Drum sind die dann auch nicht mehr erreicht worden, ist sie nicht mehr erreicht worden, weil sie ihre abgeschlossene Welt hatten, in der sie lebten und sprachen. Und das ist für mich vielleicht doch ein bisschen eine Antwort, dass man einen Zugang zu Gewalt, zu organisierter Gewalt finden kann, indem man einfach schaut, wie Menschen in geschlossenen Systemen sich radikalisieren oder radikalisiert werden.
Was genau in den Köpfen der Insassen vorgegangen ist, werden wir vielleicht nie ganz klären können. Was wir aber machen können, ist den Ort zu beschreiben, an dem sie untergebracht waren. Jeder in der Region Stuttgart denkt beim Begriff Stammheim sofort an das Gefängnis. Dabei ist Stammheim vor allem ein unscheinbares Wohnviertel. Der Komplex Stammheim, also das Gefängnis, wirkt dazwischen fast schon brutalistisch. Ich war im Januar an einem sehr nebligen Tag dort und da wirkten diese meterhohen Betonwände und der Maschendraht auf mich total bedrohlich. Und ich glaube, das sollten sie auch. Das Gelände ist extrem groß. Wenn man drumherum läuft, dann ist das ein kleiner Spaziergang. Aber nicht so ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. Man fühlt sich überwacht, denn überall hängen hier Kameras. Und Polizisten und Sicherheitsmitarbeiter sind unterwegs.
Und Stammheim, das ist ja nicht nur ein Gefängnis. Eigens für den RAF-Prozess wird 1975 nebenan ein neues Gerichtsgebäude gebaut. Es ist ein 8 Meter hoher Betonklotz, der von außen aussieht wie eine alte Industriehalle. Die Bundesregierung nennt das Gebäude zwar Mehrzweckhalle, weil die JVA die Räume nach dem Bader-Meinhof-Prozess weiter nutzen soll. Tatsächlich finden hier bis zum Beginn der Abrissarbeiten 2023 aber ausschließlich Gerichtsprozesse statt. Von Mehrzweckhalle kann also keine Rede sein. Die Halle ist ästhetisch deutlich ein Kind seiner Zeit, der jungen BRD. Andere würden sagen, es ist ziemlich hässlich und mit 12 Millionen D-Mark Baukosten auch ziemlich teuer. Aber sie hat einen entscheidenden Vorteil. Um aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal zu kommen, müssen die Häftlinge nicht über öffentliche Straßen gefahren werden. Das macht es quasi unmöglich, die Stammheimer auf dem Weg zum Gerichtssaal zu befreien. Selbst mit einem Hubschrauber würden die Befreier nicht weit kommen. Über die Halle und den Hof werden Stahlnetze gespannt. In der öffentlichen Wahrnehmung wirken das Gefängnis und der Gerichtssaal dadurch wie eine riesige Festung aus Stacheldraht und Beton. Es ist, als wolle der Staat den Terroristen sagen, wir haben gewonnen. Wir haben die Kontrolle über euch, ab jetzt seid ihr normale Gefangene. So ganz klappt das aber nie, denn wer heute an Stammheim denkt, der denkt unweigerlich auch immer an die RAF. Das Gerichtsgebäude von Stammheim ist Geschichte. Ein bisschen nachfühlen, wie es da drin wohl ausgesehen hat und wie es dazu ging, kann man heute aber trotzdem noch. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg hat dazu eine kleine Sonderausstellung bis zum 14. September 2025 und ich durfte mir die vorher schon mal anschauen. Man hat sich nämlich Teile aus Stammheim gesichert und eine Art Mini-Gericht nachgebaut aus diesen Originalteilen. Und dann steht da die graue Richterbank und die orangenen Plastikschalensitze für die Journalisten und die Besucher. Auf die darf man sich übrigens auch als Besucher im Haus der Geschichte setzen. Und wer genau hinschaut, der findet sogar noch einen Kaugummi, der unter den Sitzen klebt. Das Gerichtsgebäude in Stammheim ist aber nicht das einzig Neue, was für den Prozess entsteht. Der Bundestag beschließt sogar neue Gesetze. Ab Januar 1975 darf jeder Angeklagte nur noch 3 Verteidiger haben. Bis dahin gibt es das Gerücht, dass die RAF-Mitglieder bis zu 50 Verteidiger mitbringen wollen. Damit wäre ein geregelter Prozess im Grunde völlig unmöglich. Am wichtigsten ist aber ein anderer Paragraph. Es ist ab sofort erlaubt, gegen Angeklagte zu verhandeln, ohne dass sie im Saal sind. Vorausgesetzt, sie machen sich absichtlich verhandlungsunfähig. Denn die RAF hat zu diesem Zeitpunkt eine neue Waffe im Kampf gegen den Staat entdeckt. Den eigenen Körper. Immer wieder treten die Häftlinge in den Hungerstreik. Der ehemalige Staatsanwalt Klaus Pflieger erklärt, was das für den Prozess bedeutet hat.
Man hatte die Sorge im Vorfeld des Bader-Meinhof-Prozesses, dass die Häftlinge, die Angeklagten, es in der Hand haben, sich durch Hungerstreiks in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit zu versetzen. Mit der Konsequenz, dass sie nicht mehr am Prozess geistig teilnehmen können und damit die Folge, dass der Prozess jedes Mal wieder hätte von neuem anfangen müssen. Juristisch eindeutig, der muss permanent von A bis Z dabei sein und dementsprechend hätten die es in der Hand gehabt, diesen Prozess zu steuern, zu manipulieren.
Die Haftbedingungen für die RAF-Häftlinge in ganz Deutschland sind zu dieser Zeit ein großes Thema. Von Isolationsfolter oder sogar Vernichtungshaft ist immer wieder die Rede. Der Staat steht vor einem riesigen Problem. Klaus Pflieger spielt damals mit einigen beteiligten Richtern und Staatsanwälten jeden Mittwochabend Fußball und die erzählen ihm, welches Problem vor dem Prozess auf den Staat wartet.
Die hatten die Sorge, dass bei diesen Hungerstreiks es Tote gibt. Und diese Toten hatten erfahrungsgemäß, Holger Mainz war das eine Beispiel ja, den Status eines Märtyrers. Auch mit dem Ergebnis, dass es der Gruppe Zulauf verschafft hat. So sinngemäß, der Staat hat diese Leute in den Tod gebracht, indem er Haftbedingungen hat, wo die gehungert haben und eben damit den Tod mittelbar verursacht haben.
Holger Mainz ist seit 1970 Mitglied der RAF und ist ebenfalls an den Anschlägen der Mai-Offensive beteiligt. Er soll gemeinsam mit Bader, Enslin und den anderen in Stammheim vor Gericht stehen. Doch noch bevor er nach Stammheim kommt, stirbt er im November 1974 an den Folgen eines Hungerstreiks. Er soll nur noch 39 Kilo gewogen haben. Ein völlig ausgemerkeltes Gesicht, Augenhöhlen komplett eingefallen, die Hände komplett knochig. Vom toten Holger Mainz gibt es drastische Bilder. Immer wieder übermitteln die RAF-Anwälte das Gewicht der Hungernden an die Öffentlichkeit. Das erzeugt viel Druck auf den Staat. Gerade in der linken Szene gibt es viel Unterstützung für die Häftlinge. Manche von ihnen schließen sich später sogar selbst der RAF an.
Wobei sich Andreas Bader wohl nur bedingt an diesen Hungerstreiks beteiligt haben soll. Der soll sich von seinem Anwalt nämlich auch immer mal wieder ein Brathähnchen bringen lassen haben. Das schreibt zumindest der Spiegel damals.
Ja, grundsätzlich erreichen die Stammheimer für sich selbst auch komfortable Haftbedingungen. Klaus Pflieger steht damals am Anfang seiner Karriere und ist Haftrichter im Stammheimer Gefängnis. Er hat zwar keinen direkten Kontakt zu den RAF-Leuten, aber arbeitet immerhin im gleichen Gebäude.
Ich habe also mitbekommen, dass da oben im 7. Stock in einem gesamten Komplex, da waren vielleicht 15 Zellen, ausschließlich für die RAF-Leute da waren und da waren Männlein und Weiblein gemeinsam eingesperrt. Absolutes Unding für die Vollzugler, nicht allein wegen der drohenden Schwangerschaft, sondern man trennt Frauen und Männer, Jugendliche, also man hat Spezialgefängnisse für die einzelnen Geschlechter. Also das war das Erste, was mich verwundert hat. Das Zweite, dass man Mitangeklagte nicht, wie wir sonst machen, in verschiedenen Gefängnissen unterbringt, damit die keine Prozessstrategie absprechen können.
Und damit nicht genug. Es riecht im 7. Stock von Stammheim sogar immer mal wieder nach Pizza. Zumindest hat sich Jan-Karl Raspe aus einer viereckigen Keksdose und kleinen Heizspiralen einen Pizzaofen gebastelt. Die Beamten riechen das natürlich auch, aber sie finden den Pizzaofen nicht. Den versteckt Raspe zwischen zwei Buchumschlägen, das Buch stellt er in sein Regal. Dort stehen immerhin ganze 500 Bücher und auch das ist übrigens ein besonderes Privileg der Stammheimer Gefangenen. Entdeckt wird all das erst viel später. Dann wird die Zelle nämlich nochmal richtig gründlich durchsucht. Die Ermittler finden dabei viele Löcher in der Wand und hinter Regalen. Darin haben die Häftlinge sogar Sprengstoff versteckt. Die Werkzeuge dafür konnten sie sich ohne Probleme klauen. Zwischendurch war mitten im 7. Stock eine Baustelle. Und die 4 Stammheimer dürfen mehrere Stunden am Tag aus ihrer Zelle raus.
Die hatten viel Platz. Und das mich am meisten entsetzte, der Begriff Umschluss. Den hatte ich bis dahin noch nicht gehört, dass die über Stunden hinweg mit offenen Zellentüren in den Gängen zusammenhocken konnten. Und also sozusagen das krasse Gegenteil von dem, was wir sonst tun, mit Angeklagten auseinanderzuhalten, hatten die Möglichkeit, alles auszuhacken, was sozusagen eine Prozessstrategie möglich war oder vielleicht auch in Planung von Anschlägen.
Die RAF-Häftlinge ziehen den Staat gewissermaßen am Nasenring durch die Manege. Aber das hat einen Preis. Die Hungerstreiks zehren ziemlich an Körper und Psyche. Gudrun Enslin wiegt Ende September 1974 nur noch 42 Kilogramm. Das ist wenig, vor allem im Hinblick auf ihre Körpergröße von immerhin 1,70 Meter. Eine Ausnahmesituation, wie Ingeborg Gleichauf sagt.
Also im Grunde mit Beginn des Prozesses in Stammheim war es schon so weit. Die waren ja auch, und ich denke, das wird viel zu wenig berücksichtigt, die waren ja körperlich derart geschwächt, auch durch die Hungerstreiks. Und es wurden ja sogar psychiatrische Gutachten eingeholt. Und diese psychiatrische Gutachten hat ihnen bescheinigt, dass sie letztlich nicht mehr wirklich in der Lage sind, klar zu denken. Das ist aber nicht berücksichtigt worden. Und diese Mischung aus körperlicher Schwäche und dem permanenten sich selbst ausgesetzt sein hat diesen Prozess beschleunigt, also den Prozess der einer letztlichen Selbstaufgabe.
Doch der Hungerstreik ist nicht die einzige Strategie der RAF, den Staat zu erpressen. 1975 verfolgt die Terrorgruppe den Plan, mit einer Entführung Enslin und die anderen freizupressen.
Das ist schon heftig und ich finde, also sorry, aber das klingt ein bisschen nach Actionfilm.
Aber aus Sicht der RAF ist das gar nicht so abwegig, denn tatsächlich gibt es einen Fall, wo so etwas schon einmal funktioniert hat. Am 27. Februar 1975 entführt die linke Terrorgruppe Bewegung 2. Juni den Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz. 5 Tage später wird er wieder freigelassen. Im Gegenzug entlässt die Bundesregierung 6 linke Terroristen aus dem Gefängnis, darunter 4 RAF-Mitglieder. Es ist ein verhängnisvoller Fehler. Und das nicht nur, weil einige davon direkt wieder zur RAF zurückkehren. Viel schlimmer ist das Signal. Es ist in Deutschland anscheinend möglich, Gefangene mit einer Geiselnahme freizupressen. Warum sollte das nicht auch bei den Stammheimern klappen? Nicht einmal 2 Monate nach der Lorenz-Entführung startet die RAF einen eigenen Versuch. 6 Terroristen stürmen im April 1975 die deutsche Botschaft in Stockholm. Sie nehmen 12 Geiseln und fordern die Freilassung von 26 RAF-Mitgliedern, darunter auch Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enslin. Die 6 Terroristen legen 15 Kilogramm Sprengstoff und erschießen im Laufe des Tages 2 Geiseln. Ihre Namen: Andreas von Mirbach und Heinz Hillegard. Der Plan der RAF geht allerdings nicht auf. Um kurz vor Mitternacht explodiert der Sprengstoff versehentlich und tötet 2 Terroristen. Die Geiselnahme gilt damit als gescheitert. Hungerstreik, Geiselerpressung und Terror ändern aber tatsächlich nichts daran, dass in Stuttgart-Stammheim im Mai 1975 der Prozess beginnt. Vom Hungerstreik ausgemerkelt und gezeichnet sitzt Gudrun Enslin mit den anderen dreien auf der Anklagebank. Dass es hier nicht um einen x-beliebigen Gerichtsprozess geht, wird schnell klar. Selbst Journalisten, die einfach nur berichten wollen, sehen sich mit enormen Kontrollen am Eingang des Gebäudes konfrontiert. Auch Werner Birkenmeier von der Stuttgarter Zeitung ist damals dabei.
Man wurde ja auch als Journalist sozusagen bis aufs Hemd untersucht und sogar die Kugelschreiber haben sie aufgeschraubt, ne? Ob da vielleicht irgendwas drin sein könnte oder so. Also es war eine übertriebene Panik. Man hat denen alles zugetraut, ne? Ganz schlimme Menschen, die irgendwelche Tricks auf Lager haben, auf die man sich einstellen musste. Und das war immer, also bis der Prozess überhaupt in Gang kommen konnte, bis die Zuschauer ihre Plätze eingenommen hatten, bis sie alle gründlich untersucht waren und das jeden Tag. Ne? Insofern war das eine etwas irre Atmosphäre.
Ja, Werner Birkenmeier sagt es, eine irre Atmosphäre. Und mittendrin auch der vorsitzende Richter Theodor Prinzing. Er hat viel Erfahrung mit langen Prozessen, auch gegen Nazi-Verbrecher. In Stammheim gerät er trotzdem an seine Grenzen.
Der Prinzing hat daran festgehalten. Er hat zu mir gesagt, beim Kaffee hat er gesagt, den werde ich schon das Fürchten beibringen. Na, er wird das durchsetzen, was die Gerichts- die Strafprozessordnung vorschreibt. Na. Das hat er versucht, aber die fuhren ihm sofort in die Quere mit irgendwelchen Eingaben und Befangenheitsanträgen und was die Verteidiger so Waffen haben. Ne? Und der Prozess kam nicht von der Stelle. Ne? Das waren alles Gefechte schon im Vorfeld. Ne? Und das hat sehr lange gedauert, bis man da ein Stück wieder weitergekommen ist. Ne? Die wollten, dass die Angeklagten sich äußern können, dass sie endlich ihre Anliegen in der Öffentlichkeit, in die Justizöffentlichkeit vortragen können. Und sie wollten natürlich auch im Grunde ein Urteil verhindern.
Die Verteidiger, die Werner Birkenmeier hier anspricht, werden mit dem Prozess in ganz Deutschland bekannt. Allen voran Gudrun Enslins Vertrauensanwalt Otto Schily. Der wird später sogar Bundesinnenminister. Schily steht damals gewissermaßen zwischen den Stühlen, aber im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen kommt bei ihm nie der Verdacht auf, dass es sich auch mit den politischen Zielen der RAF identifiziert. Und Schily macht Eindruck im Gerichtssaal. Daran erinnert sich auch Klaus Pflieger.
Dass die Verteidiger, so mein Eindruck, die Verhandlungsführung sich unter den Nagel reißen wollten und das teilweise auch getan haben. Also das Prozessklima war in einem Maß verdorben, wie ich es bis dahin nicht erlebt habe. Es hat bis zum gewissen Grad prozessualer Krieg stattgefunden. Die Verteidiger fast als Kompliment. Mein Chef Rebmann hat mal Otto Schily fast in der Richtung gelobt, haben die Strafprozessordnung in einem Maß ausgenutzt, wie wir es eben bis dahin nicht gekannt haben. Und hat dann eben dann zu Verunsicherung auf Seiten des Gerichts, auch auf Seiten der Bundesanwaltschaft geführt, mit dieser neuen Konstellation umzugehen. Wie reagiert man drauf?
Und sogar heute noch können wir nachempfinden, wie es damals vor Gericht zuging. Denn es gibt Tonaufnahmen vom Prozess und diese Aufnahmen zeigen das ganze Chaos, das damals in Stammheim passiert ist. Aber diese Tonaufnahmen sind alt und nicht besonders gut, also entschuldigt bitte die Qualität.
Lassen Sie mich gütigst auch ausreden.
Mit einem Unterschied.
Nein, ich bitte mich jetzt ausreden
Herr
zu lassen.
Herr Rechtsanwalt.
Nein, Herr Vorsitzender, ich
als
bitte mich
Vorsitzender
jetzt
nicht, habe das Recht,
Sie
Ihnen
haben
zu
nicht
sagen,
das Recht,
wenn
mich
Sie
zu
sich darüber hinaus benehmen.
Wie bitte?
Ich habe das Recht, Ihnen zu sagen, wenn Sie sich darüber hinaus benehmen, was hier im Saale möglich ist. Sie können dem Senat nicht Dreistigkeit vorwerfen.
So, Sie können mich verwahren und Sie können mir standeswidriges Verhalten vorwerfen, aber ich darf dem Senat keine Dreistigkeit vorwerfen.
Nein,
und
das dürfen Sie nicht.
Und noch diese habe. Weitere Verwarnung.
Ihr hört, zwischen den Anwälten und dem Gericht ging es ganz schön zur Sache und auch die Angeklagten haben keinerlei Respekt vor Gericht. Wirklich ernst zu nehmen scheinen sie die Lage nicht. Gudrun Enslin raucht sogar vor Gericht. Immer wieder rufen sie dazwischen, um von der Verhandlung ausgeschlossen zu werden. Sie wollen zeigen, dass dieser Prozess nicht fair ist, dass hier nicht ergebnisoffen verhandelt wird. Der faschistische Staat veranstaltet hier einen Schauprozess auf offener Bühne. So sieht es die RAF.
Der Senat hat beschlossen, auch der Angeklagte Raspis vom weiteren Ablauf der Verhandlung ausgeschlossen, aus den gleichen Gründen wie bei den anderen Angeklagten. Ich bitte die Angeklagten abzuführen.
Das Wort ist gehört. Ist klar.
bitte jetzt die Angeklagten abzuführen.
Das ganz am Ende war Gudrun Enslin. Sie sagt, du wirst nicht vergessen, Prinzing. Dafür hast du gesorgt für deine Zeit, die nun kommt. Das ist eine handfeste Drohung gegen den Vorsitzenden Richter. So etwas ist kein Einzelfall, sondern passiert in diesem Prozess ständig. Die Atmosphäre ist völlig vergiftet. Und die Verteidiger ziehen alle Register. Sie wollen sogar den US-Präsidenten Richard Nixon als Zeugen vorladen. Er soll sich für den Vietnamkrieg rechtfertigen. Das Gericht lehnt das ab. Als nach 192 Verhandlungstagen ein Urteil fällt, sind einige der Protagonisten vom Anfang gar nicht mehr dabei. Ulrike Meinhof hat sich im Mai 1976 in ihrer Zelle erhängt. Richter Prinzing wird im Januar 1977 wegen des Verdachts der Befangenheit abgelöst. Es ist der 85. Befangenheitsantrag der Verteidigung und diesmal hat sie damit Erfolg. Und auch die Vertrauensanwälte der RAF-Mitglieder sind zu diesem Zeitpunkt aus dem Prozess ausgestiegen. Im März 1977 wird öffentlich, dass der Staat Anfang 75 und zum Jahreswechsel 76-77 Besucherzellen abgehört hat, in denen die Häftlinge mit ihren Verteidigern sprechen. Zwar ist heute nicht mehr nachvollziehbar, wer genau wann abgehört wurde, aber für die Verteidiger ist schon damals klar, Abhöraktionen haben mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Ihre Abschlussplädoyers halten sie deshalb im Stuttgarter Parkhotel. Das hat zwar auf den Prozess keinen Einfluss, aber interessiert die Medien natürlich erst recht. Als das Urteil verkündet wird, sind selbst die drei verbliebenen Angeklagten nicht im Gerichtssaal. Sie sind verhandlungsunfähig. Denn so chaotisch es im Prozess abläuft und so sehr sich Bader, Enslin und Co. daneben benehmen, durch die Hungerstreiks sind sie körperlich und psychisch schwer gezeichnet. Und bitte bekommt jetzt kein falsches Mitleid mit den Terroristen, ja? Denn dieser Hungerstreik, den haben die sich selber ausgesucht. Und auch sonst waren die Haftbedingungen weit über dem, was der gewöhnliche Gauner erhoffen darf. Aber zurück in den Gerichtssaal. Es ist der 28. April 1977. Das Urteil. Die Angeklagten werden für Banküberfälle, Raub, Passfälschung, Sprengstoffanschläge und 4 Morde verantwortlich gemacht. Sie werden wegen 6 Bombenanschlägen im Mai 1972 verurteilt, darunter Angriffe auf US-Militäreinrichtungen, Polizeibehörden und das Verlagshaus der Axel Springer AG. Dabei gab es 4 Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Das Gericht verhängt lebenslange Haftstrafen.
Die Geschichte der RAF ist damit natürlich längst nicht zu Ende. Im Gegenteil, bald beginnt ein neuer Abschnitt, der die Bundesrepublik noch mehr erschüttert. Eine neue Generation der RAF tritt in Erscheinung. Im Mittelpunkt Brigitte Mohnhaupt. Auch sie saß, wie Gudrun Enslin und die anderen, zeitweise in Stammheim. Und genau dort, im Hochsicherheitstrakt, kam es zu einem Informationsaustausch zwischen den neuen und den alten Terroristen.
Es ist schon heftig, dass die es damals nicht geschafft haben, diese Art von Kommunikation irgendwie zu unterbinden.
Ja, vor allem, weil Mohnhaupt eine zentrale Figur der RAF wird und gewissermaßen eine neue Eskalationsstufe einläutet. Die zweite RAF-Generation sorgt 1977 für das, was wir heute als deutschen Herbst kennen.
Und Herbst, also da denkt man ja so ein bisschen an Tee und Kuscheldecke und so, aber der deutsche Herbst hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun.
Nee, also mit Tee trinken hat es wirklich gar nichts zu tun. Der Herbst 77, der war anders. Heute muss man von einer tiefgreifenden Staatskrise sprechen. Die RAF setzt auf rohe Gewalt. Sprengstoffanschläge, Entführungen, Morde. Der Terror wird systematisch und stellt die Demokratie und die junge Bundesrepublik auf eine harte Probe.
Den Auftakt für das Terrorjahr 1977 bildet die Ermordung von Siegfried Buback. Er ist Generalbundesanwalt, also sowas wie der oberste Staatsschützer. Die RAF macht ihn verantwortlich für den Tod von Holger Mainz und Ulrike Meinhof. Buback ist das große Hassobjekt der RAF. Er ist es, der die Anklageschrift gegen die Stammheimer Häftlinge unterschrieben hat. Am Morgen des 7. April 1977 wird er auf der Fahrt zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe ermordet. Die Täter sitzen auf einem Motorrad und durchsieben das Auto an einer Ampel mit Kugeln. Wer genau geschossen hat, ist bis heute unklar. Gemeinsam mit Buback sterben auch sein Fahrer Wolfgang Göbel und Georg Wurster, der Leiter der Fahrbereitschaft. Das Attentat ist ein Racheakt, ein kaltblütiger Mord. Aber bald danach macht sich die RAF daran, ihre Gefangenen freizupressen. Der erste, der entführt werden soll, ist Jürgen Ponto. Er ist Vorstandssprecher der Dresdner Bank und wird am 30. Juli 1977 zu Hause von 3 Terroristen besucht. Als er sich gegen seine Entführung zu wehren versucht, wird er noch in seinem eigenen Haus erschossen. Aber warum sind Menschen ab einem gewissen Punkt überhaupt bereit, für terroristische Ziele andere Menschen umzubringen? Wie ist es möglich, dass Menschen für ihre politischen Ziele zu solchen Mitteln greifen? Ihr erinnert euch, das war eine unserer Fragen, die wir uns ganz zu Beginn gestellt haben.
Ja, Klaus Flieger hatte eine Erklärung.
Es gibt wohl eine Bewertung von ihrer Person, Gudrun Enslin, dass wenn sie von einer Sache überzeugt ist, mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Das halte ich fast für typisches für Terroristen, bei denen sich die Sicht der Dinge verengt. Mir wird Unrecht, der Gesellschaft wird Unrecht angetan und deshalb darf ich zur Gegenmaßnahme schreiten, die dann immer mehr und mehr eskaliert.
Es ist der Nachmittag des 5. September 1977, der heute als Beginn des deutschen Herbstes gilt. 4 RAF-Terroristen stoppen mit einem Auto in Köln den Konvoi des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und sie entführen ihn. Sein Fahrer Heinz Matschitsch und seine Personenschützer Reinhold Brändle, Helmut Ulmer und Roland Pieler erschießen sie mit über 100 Kugeln. In Hans-Martin Schleyer sieht die RAF den Feind in einer Person. Ein Mann, der für sie alles verkörpert, was sie eben bekämpfen. Als Vertreter der deutschen Industrie ist er so etwas wie das Gesicht des Kapitalismus. Und zu alledem war er als junger Mann auch SS-Offizier im Nationalsozialismus. Die Forderung der RAF, die inhaftierten Mitglieder sollen freikommen. Im Gegenzug würden sie Schleyer freilassen. Doch dieses Mal bleibt die Bundesregierung hart. Vom entführten Schleyer gibt es Videoaufnahmen und Bilder, die sich auch ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Auf manchen von ihnen sitzt er nur in einem Unterhemd bekleidet da und bittet darum, auf die Forderungen der Entführer einzugehen. Und auf anderen Fotos blickt er mit großen, ernsten Augen in Richtung Kamera. Wahrscheinlich ahnte er schon, dass er diese Entführung nicht überleben wird.
Diese ganze Inszenierung erinnert mich ehrlich gesagt an den sogenannten Islamischen Staat vor ein paar Jahren. Auch da wurden ja immer wieder Gefangene ganz bewusst öffentlich präsentiert, so als perfides Propagandamittel. Genau wie damals bei der RAF. Und diese Inszenierung, diese Machtdemonstration, die hatte nur ein Ziel, das bestehende System ins Wanken bringen, maximalen Druck ausüben und maximale Aufmerksamkeit bekommen.
Genau, und diese Aufnahmen von Schleyer, die wurden in ganz Deutschland ausgestrahlt. Es war nicht nur eine Entführung, es war ein Kampf um Bilder. Es ging um Deutungshoheit und politische Macht. Und die Gesellschaft wurde zum Zuschauer eines brutalen Dramas, das niemand so schnell vergessen sollte.
Und die RAF geht ja dann sogar noch weiter. Sie beauftragt 4 palästinensische Terroristen. Die sollen im Oktober 1977 das Lufthansa-Flugzeug Landshut mit 86 Passagieren an Bord entführen.
Besonders diese Flugzeugentführung bringt der RAF auch in der linken Szene dann viel Kritik ein. Die Passagiere sind ja ganz normale Menschen und schließlich auch im Sinne der RAF keine Gegner. Und auch den Flugkapitän Jürgen Schumann sieht die RAF eigentlich nicht als Feind. Trotzdem erschießen die Entführer ihn. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was die Häftlinge in Stammheim, also die erste Generation der RAF, davon überhaupt weiß.
Ja, vermutlich wissen die eine ganze Menge. Über die Anwälte schmuggeln die nämlich immer wieder Zettel mit Anweisungen nach draußen. Außerdem hatten sie monatelang die Möglichkeit, sich mit ihrer neuen Chefin Brigitte Mohnhaupt auszutauschen. Sie ist es, die Jürgen Ponto erschießt. Und sie ist es auch, die nach Bagdad reist und die Palästinenser beauftragt, die Landshut zu kapern. Ohne Brigitte Mohnhaupt wäre das Jahr 1977 ganz anders abgelaufen. Und verhaftet wird sie erst Jahre später. In Stammheim wirkt sich besonders die Schleyer-Entführung auf die Haftbedingungen aus. Seit dem Tag nach der Entführung besteht in Stammheim Kontaktsperre. Sie dürfen keine Besuche mehr empfangen, auch nicht von ihren Anwälten. Sie bekommen keine Post mehr, die Fernseher werden ihnen weggenommen, sie dürfen nicht mal mehr untereinander sprechen. Der deutsche Herbst 1977 endet in der Nacht zum 18. Oktober. Am Flughafen von Mogadischu in Somalia befreit die GSG 9 alle Geiseln aus dem Flugzeug und erschießt dabei 3 von 4 Terroristen. Die erste Meldung darüber sendet das Nachtprogramm der ARD um 0.40 Uhr im Radio. Es gilt heute als sicher, dass Jan-Karl Raspe die Nachricht noch hört und an die anderen Gefangenen weitergibt, bevor er, Andreas Bader und Gudrun Enslin tot sind. Aber wie ist es zum Tod der dreien gekommen? Das hört ihr in der letzten Folge unseres Podcasts.
Gudrun Enslin. Terror. Haft. Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frey, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldegge und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt Marian Hepp. Moderation Lea Krug und Felix Frey. Weitere Stimmen Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik Tina Voh. Faktencheck Olivia Denner. Konzept Lea Krug und Felix Frey. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frey. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.